Ja, ganz eine kurze Einleitung, bevor es dann losgeht. Einfach ganz, ganz herzlichen Dank für den letzten Sonntag. Das hat uns so gut getan, willkommen zu sein. Also wenn man willkommen ist, das ist oft etwas Wunderbares. Danke viel, viel mal für den schönen Sonntag. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und sehr willkommen.
Ja, und wir haben uns gefreut. Ihr habt so ein tolles Büchlein uns geschenkt, um euch Namen auswendig zu lernen, um schon ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wer ihr seid. Herzlichen, herzlichen Dank.
Also in einem Jahr werden wir wahrscheinlich eure Namen jemanden können. Bitte, nehmt es nicht persönlich, sagt euren Namen uns einfach immer wieder. Irgendwann prägt es sich dann ein. Wir beide da.
Der Beste.
Wir gehören zusammen. Ja. Seit 35 Jahren sind wir verheiratet, gemeinsam Schulter als Ehepaar unterwegs. Und dann habe ich gedacht, mich allein jetzt nur kennenlernen. Ich frage meine Frau, ob sie eine Einleitung machen zur Predigt. Wir haben übrigens zusammen Theologie studiert auf der Krishona. Und dann nach dem Überlegen und Beten hat sie gefunden, doch, ich würde eine Einleitung machen. Also heisst das, Patricia leitet ein, ich predige nachher. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel gute Inspiration und Gottes erlebbare Gegenwart. Zuerst hören wir noch den Text. Du darfst bleiben auf
ja,
der Bühne.
Ja, ich muss meine Sachen holen.
Aha, gut, gut.
Ist ganz aufgeregt.
Ihr habt auch gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst einen Schwur nicht brechen. Du sollst die Versprechen, die du vor dem Herrn abgelegt hast, halten. Aber ich sage, schwört überhaupt nicht. Wenn ihr sagt, beim Himmel, dann ist das ein heiliger Schwur, denn der Himmel ist Gottes Thron. Und wenn ihr sagt, bei der Erde, dann ist das auch ein heiliger Schwur, denn die Erde ist seine Fußbank. Und schwört auch nicht bei Jerusalem, denn Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Schwört nicht einmal bei meinem Kopf, denn ihr könnt kein einziges Haar auf eurem Kopf weiß oder schwarz machen. Sagt einfach ja oder nein. Jedes Wort darüber hinaus ist vom Bösen.
Der Text birgt unglaublich viel Inhalt, wo da Jesus uns mitgibt. Ich werde mich auf einen Aspekt beschränken zur Einleitung. Und zwar, was hat Jesus bewegt, um diese Worte weiterzugeben? Am Anfang wird der alttestamentliche Bibelstelle zitiert. 3. Mose 19, 12. Ihr sollt in meinem Namen keinen Meineid ablegen und so den Namen eures Gottes entweihen. Ich bin der Herr. Jesus hat sicher gerade eine Verknüpfung gemacht zum zweiten Gebot. 2. Mose 20, 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Warum sollen wir den Namen Gottes nicht missbrauchen? Weil Gott heilig ist. Und Jesus, zu seiner Zeit, was hat er erlebt? Was hat er gesehen? Was hat er beobachtet? Er hat beobachtet, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Vorbilder, die geistlichen Leiter, Eid geschworen haben. Und dabei sind sie sehr trickreich und doppelzüngig und raffiniert vorgegangen, um sie eben auch wieder brechen zu können. Sie haben den Namen von Gott, und ihr müsst euch das vorstellen, das ist der Vater von Jesus, sein Name, für ihre Zwecke missbraucht. Jesus sagt über die Pharisäer und die Schriftgelehrten in Matthäus 23, 16, wehe euch, ihr wollt andere führen und seid doch selbst blind. So behauptet ihr, beim Tempel Gottes schwören, das hat nichts zu bedeuten. Aber wer dem Gold im Tempel schwört, der muss seinen Eid halten. Jesus hat beobachtet, dass man lügt. Je nachdem, wie man gerade drauf war, hat man einen Schwur gemacht und dann hat man wieder gelesen und hat das als Täuschungsmanöver gebraucht, um andere zu hintergehen. Oder wenn man sogar aufgedeckt worden ist, dass man gelogen hat, hat man durch sich rausgeredet durch Spitzfindigkeiten. Also Jesus sieht, wie der Name von seinem Vater missbraucht wird. Man ruft den heiligen Gott als Zeugen an. Doch die Schwüre und Eid werden gebrochen. Versprechen nicht eingehalten. Wie war das wohl für Jesus gewesen, wenn der Name von seinem Vater in den Dreck gezogen wird? Gott hat nichts, und zwar gar nichts mit Lügen zu tun. Sein Name ist heilig. Und heilig meint, dass Gott der ganz andere ist. Seine Wesensart ist vollkommen. Und sie ist heilig. Für heilig wird im hebräischen Text Kadosh verwendet. Und das heißt abtrennt, abgesondert. Und es bedeutet das Gegenteil von allem Weltlichen, von allem Alltäglichen und von allem Ungeweihten. Die griechische Übersetzung von diesem Wort ist Hagios und bedeutet heilig, rein. Wehe, heilige ist Verb. Wenn Gott sich selber als Heiliger bezeichnet, wo wir x Stellen haben, und als heilig ist, dann soll am Menschen damit gezeigt werden, dass Gott der ganz andere ist. Wo nichts und niemand nichts kann sich mit ihm vergleichen, nichts auf dieser Welt. Und das ist etwas, das einfach unseren Horizont übersteigt, auf jeden Fall meinen. Er ist nicht ein Teil von unserer menschlichen Welt mit unseren Beschränkungen, Begrenzungen und mit unseren Lügen. Wir Menschen können über Gott nicht verfügen. Wir können nicht über ihn verfügen. Stattdessen wird Gott im Alten Testament als der Abgesonderte, Abtrennte von unserem menschlichen Sein beschrieben. Eben der Heilige, der Unantastbare. Das war aber nicht immer so gewesen. Wie ist dazu gekommen? Wo Gott den Menschen geschaffen hat, Adam und Eva zu seinem Ebenbild, da war eine innige Beziehung vorhanden. Da war eine Ehrlichkeit vorhanden. Da hat man sich nicht verstecken. Da war Liebe vorhanden. Nach dem Sündenfall Trennung, Unheiligkeit, Lüge. Da ist eine riesige Kluft entstanden zwischen Gott und dem Mensch. Die Beziehung ist zerbrochen zu den Menschen durch eine Lüge, die Adam und Eva geglaubt haben und auch danach gehandelt haben. Gott hat das Herz verrissen. Er hat einen Weg gesucht, wieder in die innige Beziehung hineinzukommen. Er hat, das lesen wir im Alten Testament, unglaublich viele Versprechen, Bünde geschlossen, um das wiederherzustellen. Wenn Gott spricht, dann passiert es. Wenn Gott etwas verspricht, ob er ein Segen oder Fluch spricht, oder Gericht, oder ob es Gnade beinhaltet, das trifft ein. Was Gott sagt, trifft ein. Das lesen wir über die ganze Bibel aus. Bei uns Menschen ist es anders, was wir versprechen. Eben, ihr kennt auch euer Herz. Menschen schwören, bekräftigen, das, was ich sage, ist wahr. Es ist eine Bestätigung von der Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit, dass ein Wort gilt oder eben, dass man nicht lügt. Gott braucht das nicht. Einer von Gottes Wesenszeugen ist Wahrheit. Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit. Gott kann nicht lügen. Menschen können lügen. Gott kann das nicht. Er kennt die Lüge nicht. Seine Worte sind immer, immer Wahrheit. Jesus sagt im Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Ich bin die Wahrheit. Im Vers 16 vom gleichen Kapitel sagt er, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Jesus und der Heilige Geist können auch nicht lügen. Das ist ein Wesenszug von Gott, von der Dreieinigkeit Gottes. Wir finden keine Aussage in der Bibel, dass Jesus je gelogen hat. Alles ist eingetroffen, was er gesagt hat. Und weil die Wahrheit durch den Heiligen Geist in uns kommen kann, wenn wir eine Beziehung, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, brauchen wir kein Lügen mehr, wir brauchen kein Schwören, wir können ehrlich sein. Wir haben Vergebung, auch wenn wir mal unehrlich sind. Durch die Kraft vom Heiligen Geist haben wir Freiheit bekommen, die Wahrheit zu sagen. Und wir werden durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit auch eingeführt, über uns selber, über das Wesen von Gott, wie er ist. Wir haben eine neue Identität. Wir haben einen freien Willen, uns gegen eine Lüge zu entscheiden. Und wir sollen, so wie es Jesus formuliert hat, mit der Verdoppelung im Grundtext, im Griechischen, ja, ja. Das zeigt, wie ernst ihm das ist. Ja, ja. Oder nein, nein, sagen, kommunizieren. Und damit ehren wir den dreieinigen Gott. Der hat Freude an uns, wenn wir ja, ja und nein, nein sagen. Und jetzt hören wir die Predigt vom René.
Sind ihr manchmal auch ein bisschen von Furcht, sage ich dem, wie ergriffen, wenn ihr Bergpredigt leset? Jesus wendet sich radikal gegen alles Böse, gegen alles Unrecht. Man könnte dem von der Bibel her sagen, auch gegen jede Sünde. Was bedeutet denn das jetzt fürs Reden? Was bedeutet das für unser Reden? Der Abschnitt aus der Bergpredigt oder die Lehreinheit, die nimmt Jesus jetzt auf. Frage, warum sind Eid überhaupt nötig? Jetzt müsste ich einmal drücken im Fall. Ah, oh, nein. Das bin ich falsch gewesen. Seht ihr, ich muss euch sagen, ich bin nervös. Meine Frau war ganz richtig. Okay. Also, Frage, warum sind Eide nötig? Ein Eid schwören wird ja manchmal vor Gericht verlangt. Und wieso wird das vor Gericht verlangt? Weil man herausgefunden hat und weiss, Menschen können auch lügen. Wir haben die Möglichkeit zum Lügen. Und jetzt denken wir, also gut, jetzt setzen wir eine Verpflichtung auf, jetzt setzen wir einen Druck auf, jetzt unter Strafandrohung. Und wenn wir das machen, dann kommt die Wahrheit raus. Nichts als die Wahrheit und keine Unwahrheit. Bei Mose haben wir gehört, finden wir schon, dass der schon zu den Leuten vom Volk Israel sagt, wenn er etwas versprechen, dann haltet sie. Jesus geht einen Schritt weiter, haben das gemerkt, Jesus ist radikal. Er, sein Wissen, Wahrheit, sagt nichts gegen das Gebot, aber er geht auf den Grund zurück. Er geht aufs Eigentliche zurück. Und er radikalisiert es im wahrsten Sinn vom Wort. Wo liegt jetzt der Punkt für uns? Wichtig, in der Beziehung zu Jesus. In der lebendigen Beziehung zu Jesus werden wir beschenkt zum Weiterschenken. Nur durch die lebendige Beziehung zu Jesus haben wir die Wahrheit in uns und können auch wahr sein gegen aussen. Grundlage dazu ist das Ja von seiner Liebe zu uns. Wir sind von ihm geliebt, auch wenn wir ihm den Rücken gedreht haben, wenn wir nicht unterwegs sind mit ihm, wenn wir den Sinn von unserem Leben eigentlich mit dem verpassen und verfehlen. Gott lässt nicht locker. Er liebt uns, möchte uns zurückliefern, er ruft uns. Er kommt in unsere Welt und trägt jetzt für ihn dann Ostern ein Gericht über uns selber, damit wir Vergebung haben, damit wir versöhnt mit ihm leben können. Gott unternimmt alles, um uns wieder zurückzubringen. Eigentlich können wir es gut zusammenfassen. Das Ja von der Liebe und Treue Gottes zu uns. Unglaublich. Gott hat ein unglaubliches Ja von der Liebe und Treue zu dir. Aber, und jetzt kommen wir darauf, eine Konsequenz davon ist, sagt Jesus seine Jünger, die haben die Liebe, die Treue von Gott ja erlebt. Sagt er, also das soll abfärben auf euer Reden jetzt. Euer Reden soll Ja sein und Nein sein. Bei einem Ja ein Ja, bei einem Nein ein Nein. Keine leeren Versprechungen machen. Also nicht, wie wir es manchmal so sagen, ja, ja, nein, nein. Da hört man ja schon ein bisschen raus, dass es nicht wirklich so gemeint ist. Jesus meint, ja ist ja, nein ist nein. Zuverlässig. Punkt. Ein Spiegel von der Liebe und Treue Gottes. Hey, was ist das für eine Wohltat? Nach dem sehnen wir uns alle. Glauben. Es ist so ein Geschenk, das wir haben, aus der Treue, aus der Liebe Gottes heraus zu leben und wahr zu sein. Zuverlässig können sagen, ich möchte wahrhaftig sein. Und Jesus sagt ja auch, es nützt euch ja gar nichts, wenn ihr irgendwelche Eid schwört. Sei es gleich bei wem? Beim Thron Gottes, beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem. Ja, das steht euch nicht zur Verfügung. Das ist in Gottes Verfügung. Und auch bei dir selber, bei deinem eigenen Kopf, sollst du nicht schwören. Hey, du magst ja nicht einmal ein Haar weiß oder schwarz zu machen. Ich meine, Jesus redet ja nicht vom Haarfärben. Das hat man übrigens zur damaligen Zeit schon können. Er will deutlich machen, du hast nicht einmal als Mensch in deiner Macht, was sich auf deinem Kopf oben entwickelt. Es ist einfach so, wie es ist. Und trau dich darum auch einfach klar zu dir zu stehen. Es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als wahr zu sein. Du kannst nicht mit etwas anderem garantieren. Einfach mit Ja oder mit Nein. Das ist vernünftig. Und wisst ihr, Jesus, er will ja, dass unser Leben gelingt. Und ich verstehe jetzt das, die Worte von Jesus verstehe ich so, dass es zu seinen Jüngern sagt. Und so gelten die Worte für uns Leute von der Kompasskirche, die ihm nachfolgen. Er sagt übrigens, nicht im Staat darf man keinen Eid fordern. Das gibt nämlich immer wieder mal Diskussionen unter Christen. Wie ist denn das jetzt, wenn ich vor Gericht komme? Jesus hat doch gesagt, man soll keinen Eid, also mache ich das auch nicht. Ich halte mich an das Wort von Jesus. Er redet zu seinen Leuten, die ihm nachfolgen, aus der Treue von Gott leben. Denen mutet er es zu, dass sie mit der Hilfe und Kraft von Gott die Wahrheit sagen können. Also wir als Christen sind verpflichtet. Und wir ehren, in dem, dass wir am wahr leben, Gott. Ob in einem Staat, in einer Gesellschaft, wo Gott den Rücken gedreht hat, wo Lügen sogar als clever gilt, wenn man es gut verstecken kann, kann man darum streiten, ob es da hilft mit dem Eid. Und man hat ja herausgefunden, dass er auch gelogen wird unter mein Eid. Und vielleicht dämmt es ein Bier ein bisschen die Lüge im Gerichtsverfahren ein. Also im Staat kann man das so oder so sehen. Aber Menschen, die Jesus nachfolgen, innerhalb der Kirche und auch außerhalb in ihrem Alltag, im Beruf, in der Familie, sollen Mitmenschen spüren lassen, dass sie von der Treue Gottes leben. Also, dass sie im Licht von der Wahrheit von Gott stehen, dass der Geist von der Wahrheit in ihnen regiert. Da haben die Menschen das Recht drauf, das zu erleben. Ich weiss nicht, wie das ist in deinem Leben. Hören wir auf, cleveres Lügen als etwas Kluges anzuschauen. Oder uns zu entschuldigen, ich kann nicht anders. Nehmen wir das Geschenk von der Treue von Gott an. Orientieren wir unser Leben am Ja von der Treue Gottes zu uns. Und an und für sich können wir darüber nur staunen. Und ihm bitten, dass er uns hilft, in der Wahrheit zu leben. Und das möchte ich jetzt ganz schnell noch tun. Herr, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist und nie lügst und nie gelogen hast und all deine Versprechen sind wahr und gelten. Wir können uns auf deine Worte verlassen. Und danke, dass du uns durch deinen Geist Kraft schenkst, wie du zu leben. Amen. Der letzte Satz von dieser Lehreinheit schließt Jesus ab mit dem Wort: Jedes Wort darüber raus ist vom Bösen. Bös kann man auch mit übel übersetzen. Und wenn man dort aufs griechische Grundwort geht, steht dort ponerös, das gibt so das Gleichheitswort, Kaka, und dann hören wir etwas raus. Das ist ein Kack. Es beschreibt, wenn wir unehrlich sind. Das ist ein Kack. Weil, wisst ihr wieso? Es verändert unsere Persönlichkeit, und zwar zum Üblen. Es ist übel. Verstehst du? Unwahrhaftigkeit, Unehrlichkeit bringt Herzeleid. Wenn du in der Unwahrheit lebst, bricht in dir etwas ganz, in dir tief innen bricht etwas. Also du beschützt dich nicht nur durch Unwahrheiten oder stellst dich in ein bisschen besseres Licht durch Unwahrheiten, sondern tief in dir drin machst du dir bei dir selber etwas kaputt. Ein Wert in deinem Inneren. Du zerbrichst eigentlich einen Teil von deiner Persönlichkeit, einen Teil von der Stärke, die in dir ist. Du zerbrichst ein Stück Gefühlswelt, nämlich Gefühlswelt von der Wahrheit. Falschheit zerbricht im tiefsten Kern unseres Innenlebens. Weil wenn du es nicht kannst in Ordnung bringen oder nicht in Ordnung bringst, wenn du dich immer wieder rausredest, dann wirst du eine gespaltene Persönlichkeit als Christ. Vielleicht am sonntigen Morgen bist du da so und an einem anderen Punkt bist du anders. Ich habe vor etwa 5 Jahren, 7 Jahren das miterlebt, wie ein gestandener Mann in Christus, ein Mann, der jahrelang, jahrzehntelang in die Kirche gegangen ist, mit Jesus gelebt hat, sich das Leben genommen hat, in er nicht mehr rausgekommen ist. Das war ein Schock gewesen. Du spürst, dass es Lüge ist, aber du kommst aus der Lüge nicht mehr raus. Du kommst selber Misstrauen gegenüber dir über. Und darum hast du auch Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Weil wenn du ja verlogen bist, kannst du ja nicht sicher sein, ob es der andere nicht auch ist. Wenn du die Wahrheit nicht sagst, bist du ja auch unsicher, ob der andere dir die Wahrheit sagt. Es zerbricht eigentlich das Wertvollste oder etwas vom Wertvollsten, was wir Menschen haben. Das Vertrauen können. Eine Atmosphäre vom Vertrauen haben. Das Geborgensein in der Wahrheit. Also wenn wir uns nicht disziplinieren in unserem Reden, wenn wir Verantwortung nicht übernehmen, wenn wir uns nicht überlegen beim Reden, Versprechungen geben, ohne dass wir es halten, dann, so sagt Jesus, laufen wir ins Verderben. Und zwar, er will das unser Leben machen. Und Entscheidungen treffen wir auch in unserem Inneren. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Entscheidungen dafür zu treffen und zu Entscheidungen können zu stehen. Das ist Stärke. Ich entscheide mich und ich bleibe dabei. Das gibt mir Profil. Das gibt Autorität. Das gibt eine Ausstrahlung. Ich treffe eine Entscheidung und ich stehe dazu. Und auch wenn es mal einen Preis kostet, zahle ich auch den Preis, dass ich bei meiner Entscheidung bleibe. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich entschieden habe. Du kannst ein Mann und eine Frau von der Wahrheit sein. Und jetzt, was mache ich, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe? Was mache ich, wenn ich gelogen habe? Was würdest du machen? Ich würde sagen, umkehren, dazu stehen, vor Gott und manchmal auch vor Menschen. Je nachdem, um Vergebung bitten, daraus lernen. Ich glaube, wir alle können von Geschichten erzählen, die wir davon wissen. Wir sind nicht heilig, wir sind unheilig. Und jetzt stehen wir vor Ostern. Und da gibt es ein ganz gutes Beispiel. Ein legendäres Beispiel. Kennt ihr alle den Petrus? Petrus, der sagt zu Jesus, und ich glaube, das ist fast schon, man könnte fast sagen, der hat das fast schon geschworen. Weißt du, wenn alle anderen würden dich verleumden, ich sicher nicht. Ganz sicher nicht. Und wir wissen, er ist ja mit Jesus mit. Also er hat es schon ernst gemeint. Er ist voll mit. Mit hin. Und dann wird er angesprochen. Jesus hat es mir ja vorausgesagt. Und wir alle wissen, er hat sein Versprechen nicht können halten. Und dann kommt ein entscheidender Satz in der Bibel. Er weinte bitterlich. Er hat es bereut. Es hat ihn innerlich zerrissen, dass er das gemacht hat. Er hat es bereut. Und ich habe mir so vorgestellt, wie ist das echt gewesen, wenn er nachher wieder zu seinen Kollegen zurück ist. Die haben ihn sicher gefragt. Und wie ist es jetzt gewesen, dort bei Jesus? Und was ist passiert? Und ich glaube, er ist dazu gestanden. Ich glaube, er ist dazu gestanden und hat gesagt, ja, ich habe Jesus verleugnet. Er hat sich im Boden nie geschämt für das. Aber er ist dazu gestanden. Nur so, glaube ich, ist nachher die Begegnung, wo Jesus auf ihn zukommt. Ich meine, der hat sich so geschämt. Er hat nicht mehr gewusst, ob Jesus ihn überhaupt noch wird in die Arme schliessen. Und wir wissen, Jesus geht auf ihn zu. Also der Petrus hat den Schritt nicht mehr getraut. Aber Jesus geht auf ihn zu. Also, so wohlgesonnen ist Jesus zu dem Petrus gewesen. Und das darfst jetzt du für dich auch nehmen. Jesus ist dir wohlgesonnen. Wir sind heute Morgen nicht die Perfekten, die da sind. Wir alle wissen. Aber wir dürfen in die Arme von Jesus gehen. In die Arme von der Liebe und Treue Gottes. Bist du dir so wohlgesonnen, wie Gott dir wohlgesonnen ist? Und vielleicht merkst du auch, es ist noch ein bisschen diffus in mir drin. Darf ich dir ein paar Worte zum Schluss zusagen? Versprechen von Gott? Du bist ein Mann, du bist eine Frau, erwählt von Gottes Liebe, von Gottes Herzlichkeit, von Gottes Erbarmen. Lass es dir zusagen, dass du in Christus gerecht bist, gereinigt, geheiligt. Nichts Verdammliches ist an dir. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Er ist eine neue Schöpfung. Was will dich scheiden von der Liebe Gottes in Jesus, deinem Herr? Nichts kann dich scheiden oder trennen. Auch Schuld nicht, Versagen nicht. Von der Liebe und Treue Gottes. Du bist erwählt, von ganzem Herzen erwählt von deinem Gott. Und darum lad dich Jesus heute Morgen ein. Wird ein Mann, wird eine Frau von der Wahrheit. Ich habe eine Entscheidung aus dem Maul heraus. Sollen segnende, ermutigende, aufbauende, verlässliche Wahrheiten ausgesprochen werden, die anderen gut tun, die Atmosphäre vom Vertrauen schafft, die Lebensmut schenken. Ich bin entschieden, ein Mensch von der Wahrheit zu sein. Herr, hilf mir. Heiliger Geist, hilf mir. Geist von der Wahrheit. Ich will wahr und zuverlässig sein, keine falschen Versprechungen machen. Ich segne euch zu diesem Entschluss. Und darum zum Schluss ein paar Fragen. Irrst du Gott mit ihm reden? Nehmen dich andere als vertrauenswürdig da. Schaffst du eine Atmosphäre vom Vertrauen? Hast du Mut, einmal zurückzufragen? Vielleicht die da am nächsten sind. Wie sie das einschätzen? In welchen Situationen bist du versucht zu lügen? Und ich denke, jedes von uns hat unterschiedliche Schwachpunkte oder Situationen. Was weiss, dort bin ich in der Gefahr, in der Versuchung. Möchtest du Gott um Vergebung bitten für etwas? Vielleicht ist dir irgendetwas aufgefallen heute Morgen, wo dir in den Sinn gekommen ist. Das bin nicht ich gewesen, das ist Gottes Geist gewesen, der dir etwas in den Sinn gerufen hat. Das darfst du jetzt auch Gott sagen. Oder hast du dich sogar in Sackgasse manövriert? Kommst du selber raus und wenn nicht, dann brauchst du Hilfe von außen. Du kennst sicher auch jemanden hier in der Kirche, der dir helfen kann. Und würde sagen, meine Frau und ich stehen dir gerne zur Seite. Und jetzt möchtest du Gott eine innere Entscheidung mitteilen. Ja oder nein? Und wir wissen jetzt von dieser Predigt her, aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein mit inneren Entscheidungen mitteilen.